Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Christoph Reimann. Hallo. Computerspiele so einzigartig wie die Menschen, die sie spielen. Das ist das große Versprechen, das sich die Branche von der künstlichen Intelligenz erhofft. Wird in diesem Jahr der Durchbruch gelingen? Corso heute mit dem Blick in die Glaskugel. Die Hüfte ist kaputt, der Waschbrettbauch von damals liegt in Falten, aber die Musik von Iggy Pop, trotz aller Ambivalenzen um die Person, ist immer noch richtig gut. Heute ist Iggy Pops 19. Album erschienen und daraus kommt jetzt hier Modern Day Ripoff. Ich musste gerade nochmal nachsehen und schlucken. 75 Jahre. 75 Jahre ist Iggy Pop mittlerweile alt. Das ist so ein Alter, da sehe ich mich längst mit dem Rollator rumfahren. Every Loser, so heißt das neue Album von Iggy Pop. Heute ist das erschienen. Jetzt ein anderes stattliches Alter. Aber die Personen, um die es geht, die haben das Glück, gar nicht altern zu können. Seit 50 Jahren läuft die Sesamstraße mit ihren Muppet-Figuren im deutschen Fernsehen. Das Bildungsprogramm für die ganz Kleinen ist bis heute eine Erfolgsgeschichte. Nur der Bayerische Rundfunk hat die Ausstrahlung am Anfang boykottiert. Kulturelle Überfremdung fürchtete der Sender. Gemeint war, zu viel Multikulti, sogar schwarze Menschen, das wollte man dem bayerischen Seelenheil nicht zumuten. Aber nicht nur Kinder können dazulernen, auch der BR, Stichtag für 50 Jahre Sesamstraße, ist der 8. Januar. Und hier blickt jetzt Lena Bodewein auf die Geschichte der Sendung.
Überraschend, das war die Sesamstraße immer, mit ihren wilden Ideen und Figuren. Ein Vielfraß in Blau.
Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum.
Ein grünes Monster aus dem Abfall.
Ich mag Müll.
Ein Frosch als Reporter, überall im Einsatz.
Hallo, hier spricht mal wieder Kermit der Frosch, der rasende Reporter der Sesamstraße.
Ein Vampirgraf und seine geflügelten Freunde.
Sieben flatternde Fledermäuse.
Ich glaube, das ist überhaupt das Tollste, dass man eine Sendung mit der Sesamstraße hat, die auf einer humorvollen Ebene, aber auch auf einer edukativen Ebene zu Vorschülern spricht. Aber Erwachsene, die das mitgucken, haben gleichermaßen Spaß daran, weil sie eben sehen, wie da parodiert wird und wie eben Archetypen agieren, die für Kinder eben eine Bedeutung haben, aber für Erwachsene eben nochmal auf einer anderen Ebene funktionieren.
Professor, wir werden den Vortrag über die Teile des Körpers später fortsetzen. Professor.
Das sei das große Verdienst gewesen, als man in den 70er Jahren die Sesamstraße aus den USA nach Deutschland geholt hat, sagt Sandra Leblanc-Marisal. Sie war lange Redakteurin bei der Kindersendung und hat wissenschaftlich gearbeitet zur Sesamstraße und dem Original der Sesame Street aus New York.
Jetzt stimmt doch nun mal, dass ich größer bin.
Ich will ja auch nur, dass wir uns nochmal nebeneinander stellen.
Hallo, ihr beiden, was ist denn los?
So begann die erste Sendung am 8. Januar. Anfangs mit den amerikanischen Folgen, die synchronisiert wurden.
Weißt du, wir wollen gerade feststellen, wer von uns beiden größer ist. Es ist nun mal so, dass ich größer bin als Ernie und das.
Die Sesamstraße war temporeich, voller Musik und sie war bunt. Naja, fast immer.
Sesamstraße war bei uns zu Hause noch schwarz-weiß, weil wir natürlich einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatten.
Ja. Erzählt Comedian Bernhard Hohecker in der fünfteiligen Doku-Reihe 1000 tolle Sachen, mit der die Sesamstraße durch die Jahrzehnte reist.
Der Vorspann war das Beste, weil der hatte direkt dieses...
Man war sofort gut drauf, ne? Und allein schon, wenn das losging, wer, wie, was...
Stimmt das denn?
Wer, wie, was, wieso, weshalb...
Die aktuelle Version singt Lena Meyer-Landrut. Tausend tolle Sachen, die hat die Sesamstraße dann erklärt, mit bahnbrechendem Konzept, erzählt Sandra Leblanc-Marisal.
Ja, das war zu dem Zeitpunkt absolut revolutionär, vor allen Dingen was die Ästhetik betraf. Puppenspiel, muss man natürlich sagen, hat eine starke deutsche Tradition gehabt, immer schon. Deswegen ist es, sagen wir mal, nicht ungewöhnlich, dass man so eine Puppenproduktion nach Deutschland holt. Was aber ungewöhnlich war, war, dass es eben so schnell geschnitten war, dass es diesen Werbespot-Charakter hatte.
Und wenn ich...
Denn die Idee war, dass Werbung auf einer bestimmten Ebene für Vorschulkinder funktioniert. Das wollte man sich zunutze machen und ihnen Zahlen, Buchstaben und Konzepte vermitteln, vor allem durch Wiederholung.
Meinetwegen nochmal, das ist weit weg!
Mit einer eigenen Rahmenhandlung, mit Samson und Tiffy, kam die Sesamstraße Ende der 70er näher an die deutsche Lebenswirklichkeit. Und sie hat sich immer weiterentwickelt. Mit neuen Formaten, neuen Charakteren wie Wolle und Pferd, Fienchen oder Rumpel. Mit einem großen Lernangebot im Netz. Zahlreiche Prominente gaben sich dauerhaft oder in Gastauftritten die Ehre. Von Lilo Pulver bis Jan Delay. Und die Resonanz in TV und Netz zeigt, dass die Sesamstraße nicht an Bedeutung verliert. Vor allem diese beiden nicht.
Bert, Quietschähnchen ist weg!
Irgendwo wird es schon sein.
Ernie und Bert, die wie Yin und Yang der Kinderstube, eine Einheit aus Kontrasten bilden.
Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe.
Der Puppenspieler Carsten Hafke spielt, neben Pferd und Krümel, seit 20 Jahren den Bert.
Ich habe Bert einfach sehr lieb, weil ich diese konsternierte Haltung der Welt gegenüber sehr gut nachvollziehen kann.
Was er aber vor allem an Ernie und Bert schätzt, ist, dass sie bei aller Verschiedenheit der Charaktere sich am Ende immer vertragen.
Ich finde es auch gut, den Kindern eben halt genau auch das zu zeigen. Es ist durchaus mal möglich, dass man sich streitet und sich um ein Spielzeug kappelt. Aber am Ende ist das schon schön, wenn man den Konflikt gelöst hat und wieder beste Freunde ist.
Seit 50 Jahren gibt die Sesamstraße allem Raum. Sorgen, Konflikten, gesellschaftlicher Wirklichkeit. Und sie tut das mit Stars und Humor und mit Keksen. Fast immer.
Ich hab keine Kekse, heute gibt's was anderes. Na, gefällt dir der nicht?
Ich will aber lieber Kekse.
Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da, Kuchen da. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Na, wie geht's, na, wie steht's, na, wie geht's?
Fabelhaft, fabelhaft, fabelhaft.
Na, wie geht's?
Ist doch ganz gut.
Na, wie steht's?
Ja, aber geht's?
Na, wie geht's?
Schmeckt besser.
Under the bleachers, hiding for an hour. Coach is looking for me, cause his job is to empower. I don't wanna go in, I won't make a difference. I don't need a stupid award. I'm still in my parka, watching condensation. I'd be glad to stay here to the end of all creation. I wish you would cue me, give a little whistle, maybe just a wink of your eye. Counting on you, you're the one who gets me. When I try my best, you shoot a cannon of confetti. I've been growing colder, you've been getting bolder, but I believe I still have a shot.
Gerade hatten wir ein Jubiläum und wir können auch eins hinten dranhängen. Das hier nämlich waren Weezer und die machen schon seit 30 Jahren zusammen Musik. Das hier war aber ein neuer Song, das hier war Basketball.
Zukunft.
Future is now. Future is now. Future is now.
Corso Scope. Was wird?
Endlich Zukunft.
Heute geht es um Videospiele im Corsoscope. Wie werden die im nächsten Jahr aussehen? Die Branche experimentiert ja mit künstlicher Intelligenz. Denn damit könnten sich ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Nämlich Games, die so individuell sind wie die Spieler, die sie zocken. Christian Schiffer blickt für uns in die Glaskugel und landet erstmal in einer Umgebung, aus der er am liebsten schnell wieder weg will.
Die Wände und Fußboden des Raums sind von Seewasser schleimig und die Betten sind durchweicht. Ein übler Gestank von Verfall liegt in der Luft.
So beginnt das Computerspiel Submerged Secrets. Die Story: Wir sind Teil einer U-Boot-Mannschaft, testen eine neue Waffe und wecken so ein mächtiges Meeresmonster auf. Das U-Boot wird auf den Meeresgrund gezogen und damit auch wir als Spieler. Nun müssen wir die Kreatur irgendwie davon überzeugen, uns mitsamt dem Unterwasserschiff wieder an die frische Luft zu lassen. Musik gibt es in dem Spiel zwar nicht, dafür sieht das Point-and-Click-Adventure wirklich schick aus, mit seinen stimmungsvollen Artworks, die die schleimigen Wände und durchweichten Bett in wunderschöner Grafik präsentieren. Die Bilder allerdings hat kein Künstler aus Fleisch und Blut zusammengepinselt, sondern eine künstliche Intelligenz, und zwar in wenigen Augenblicken. Die Story hat sich ebenfalls die Maschine ausgedacht und das Coding hat sie der Einfachheit halber auch gleich mit übernommen. Angeleitet wurde die KI von Albert Bozesan, einem jungen YouTuber, der unter anderem sein Geld damit verdient, anderen Leuten künstliche Intelligenz näher zu bringen.
Damit es natürlich nicht zu kompliziert wird, dachte ich mir, ich mache ein Point-and-Click-Adventure-Spiel, also dass man halt irgendwelche schönen Hintergründe sieht, ein paar Objekte sammeln kann und Rätsel lösen kann. Und dann dachte ich mir, okay, ich frage halt eine andere KI namens Pseudowrite, wo sowas stattfinden kann und welche Locations man entdecken kann. Und die hat mir dann gesagt, okay, mach doch ein U-Boot, was von irgendeinem Monster tief in die See gezogen wurde, aus dem man dann entkommen muss. Das hat mir dann ein paar Locations ausgegeben, so verschiedene Räumlichkeiten, einen Gang, die Brücke natürlich, wo dieses Monster so reinguckt. Und das habe ich dann visualisiert mit einer anderen KI namens Stable Diffusion. Und das Ganze habe ich dann in einer Game Engine zusammengelegt und ein bisschen Coding-Unterstützung von ChatGPT bekommen.
Vor allem aber beim Coding musste Bozesan noch etwas nachhelfen. Dennoch hat die Produktion gerade mal einen Tag gedauert. Die neuen Tools erleichtern das Produzieren von Spielen immens. Kürzlich sorgte das Harry Potter-Spiel eines 11-Jährigen für Furore, das dieser mit Hilfe der KI ChatGPT entwickelt hatte, mit der Chat-KI also, über die seit Wochen die Welt staunt. Schon heute wird künstliche Intelligenz in der Spieleproduktion eingesetzt, etwa um die Lippenbewegungen von Spielcharakteren automatisch an die jeweilige Sprachfassung anzupassen. Aber mit Hilfe der neuen Tools könnte bald jeder zum Spieleentwickler werden, glaubt Michael Förtsch, Redakteur beim Tech-Magazin 1E9.
Also ein Videospiel zu erzeugen wird ja sowieso schon seit Jahren tätig einfacher. Eben dadurch, dass du bereits sehr mächtige Frameworks für die Entwicklung von Spielen hast. Also sowas wie Unity, wie die Unreal Engine, die ja schon wahnsinnig viele Werkzeuge, wahnsinnig viele Asset-Packets und so weiter mitbringen. Wenn man sich dann nochmal andere Entwicklungen eben aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz anschaut, dann wird es durchaus vorstellbar, dass Videospiele nicht vollkommen ohne Programming auskommen, aber mit deutlich weniger.
Das könnte auch Folgen für die Inhalte der Spiele haben. Wer Liebeskummer hat, der schreibt heute ein Gedicht oder einen Song. Aber kaum jemand gießt seinen Liebeskummer in Programmcode. Verschwinden nun dank KI die technischen Hürden, könnten Spiele womöglich irgendwann sehr viel häufiger dazu genutzt werden, Gefühlen und Emotionen in kreativer Weise Ausdruck zu verleihen. Und noch eine Utopie der interaktiven Unterhaltung könnte wahr werden. Spiele, die sich an uns anpassen. Das sagt Björn Ommer. Er leitet an der Ludwig-Maximilians-Universität in München die Arbeitsgruppe Computer Vision and Learning Group. Auf ihr Konto geht Stable Diffusion, also das KI-Modell, das für Albert Bozesans U-Boot-Spiel die Grafiken generiert hat.
KI entwickelt sich natürlich auch weiter, was einfach die Interaktion mit dem Spieler, mit dem Computer und mit anderen Spielern angeht. Das heißt, alles, was sich so in dieser Welt bewegt, wird natürlich in Zukunft dann auch intelligenter für den Nutzer wirken und dementsprechend den Umgang in dieser Welt deutlich natürlicher wirken lassen. Und ich denke, das ist das Endziel, auf das sich die gesamte Spielebranche hinbewegt, dass das Ganze dann am Ende des Tages natürlicher wirkt, was designt wird, und deutlich personalisierter wirkt und nicht so von der Stange, dass ein Spiel generiert wird und das ist so, wie es ist, sondern wirklich an den Benutzer angepasst werden kann oder der Benutzer es sogar selbst anpasst.
In Zukunft könnten Spiele also so einzigartig sein wie wir Menschen. Und das dank der Maschinen.
I'm
Poppy Moon aus dem Ruhrgebiet sind das hier. In der Pandemie, da haben sich die beiden zusammengetan. Die aktuelle EP heißt 1 und der Song hier eben, der hieß Playing House. Wenn es in Berlin knallt, meldet sich die Knalltype aus Bayern. Zur Silvesterböllerei in Berlin hat jede und jeder eine Meinung, aber besonders hervorgetan hat sich dann doch Markus Söder. Berlin ist einfach nicht richtig sicher, hat er gesagt. Tja, eben auch nicht vor seinen Einmischungen. Aber neues Jahr, neue gute Vorsätze. Klaus Pukatzki versucht es mal ganz versöhnlich mit Söder in Iswas, den Aufregern der Woche.
Ich muss jetzt hier als alter Preuße eine Liebeserklärung an die Bayern abgeben. Die sind so tolerant wie unser alter schwuler Friedrich der Große. Die haben sogar einen Migranten als Ministerpräsidenten. Markus Söder heißt der und ist aus Franken eingewandert. Und der einzige in unserer Politik, der begreift, wie wir alten Preußen ticken. In der Silvesternacht gab es ja in unserem ganzen Vaterland heftige Böllerrandale. Aber die tollsten Schlagzeilen machen natürlich die aus unserer Hauptstadt. Da leben ganz viele Migranten aus der ganzen Welt, von A bis B, von Afghanistan bis Bayern. Ach, ist doch wieder typisch Berlin, hat Söder zu den Böllern gesagt. Der weiß, dass Bayern in Berlin nie total besoffen sind. Der Bayer trinkt ja nie Alkohol, sondern immer nur Weißbier. Dann hat der kluge Ministerpräsident auch noch den Rücktritt der Verteidigungsministerin gefordert, die per Video geböllert hat. Diese Ministerin haben unsere Soldaten nicht verdient, findet Söder. Da ist er Experte. Auf dem CDU-Parteitag im letzten Jahr hat er vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges geredet. Echte Panzer, Flugabwehrraketen für die Ukraine, ist doch alles zweitrangig. Viel wichtiger, der langhaarige grüne Anton Hofreiter mit seinem Bekenntnis zur Bundeswehr ist erst dann glaubwürdig, wenn er sich einen ordentlichen militärischen Haarschnitt zulegt. War da literweise Weißbier im Spiel? Egal, ist ja sowieso kein Alkohol. Entscheidend ist, Söder ist der einzige würdige Nachfolger vom alten Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. von Preußen, dem Vater vom schwulen Friedrich. Der interessierte sich auch nicht so sehr für Waffen. Der interessierte sich vor allem für die Frisur seiner Soldaten, der von ihm so geliebten langen Kerls. Kaum ein Befehl war ihm so wichtig wie der, dass seine Soldaten einen Zopf zu tragen hatten. Und dieser Hofreiter trägt seine langen Haare tatsächlich ganz offen, ohne Zopf. Das hat nur der Söder erkannt, unser wahrer Soldatenkönig. Haben den unsere Bundeswehrsoldaten verdient? Ich muss jetzt dringend noch mein 5. Weißbier trinken. Ist ja kein Alkohol.
Das war nun Corso Kunst und Pop für heute, gleich Medias Res, darin Männerbilder in den Medien. Wann ist der Mann ein Mann? Mein Name ist Christoph Reimann, haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.